Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Ein Wisch durch Ihre Instagram- oder TikTok-Video-Feeds wird diese Aussage bestätigen von mir. Was sich sehr gut verkauft in den sozialen Medien, das sind Promis, das sind Pleiten, Pech und Pannen und das sind niedliche kleine, alles eigentlich, Hunde, Katzen, Minischweinchen und Kinder. Moment, passt das in die Reihe? Ja, Babys und Kleinkinder lassen sich sehr gut vermarkten und zwar immer häufiger von Influencern, die so zugenannten Momfluencern werden. Und das ist in mehrfacher Hinsicht ein Problem. Unser erstes Thema. Zu sogenannten, so heißt es richtig. Denn zum einen geht es hier um den Schutz der Kinder, aber es geht natürlich auch um die Frage, inwiefern Kinder zum finanziellen Profit der Eltern beitragen dürfen. Stichwort Kinderarbeit. Ich habe vor der Sendung mit Toya Diebel gesprochen. Sie ist selbst Influencerin und Gründerin der Initiative Dein Kind auch nicht, in der sie mit Bildern von breiverschmierten Erwachsenen zum Beispiel auf die Persönlichkeitsrechte von Kindern aufmerksam machen möchte. Ich habe sie zunächst nochmal nach dem Begriff Momfluencer gefragt.
Also das Wort Momfluencer ergibt sich ja schon mal aus dem Wort Influencer. Das steckt damit drin, dass man sein Leben dokumentiert, seine Zuschauer und Zuschauerinnen, Follower mitnimmt im Alltag, was man kauft, was man anzieht, was man kocht. Und als Momfluencer gilt ja das Muttersein natürlich im Fokus. Da sind die Kinder natürlich mit im Spiel, denn eine Mutter allein und deren Alltag ist natürlich recht langweilig ohne die Anwesenheit der Kinder. Und das nehmen viele Momfluencer zum Anlass, ihre Kinder auch als Protagonisten in diesen Videos darzustellen. Wie? Auszunutzen, würde ich schon fast sagen.
Ja, okay, da sprechen wir gleich drüber. Wie, können Sie da Beispiele nehmen? Also geht es da wirklich konkret um Werbung? Haben die da bestimmte Windelsorten an, wenn es jetzt kleine Kinder sind? Oder was sind das für Videos?
Also da geht es natürlich hauptsächlich darum, den Alltag zu begleiten, zu dokumentieren, aber auch Produkte zu präsentieren, nicht nur rein am Produkt selbst, sondern auch am Kind oder im besten Fall das Kind führt das auch noch vor. Also wir kennen das viel von Quetschi-Sorten oder das Kind probiert ein neues Spielzeug aus und wer bekommt natürlich dann Geld für diese Art der Werbung? Das Kind nicht, sondern der Momfluencer.
Sie haben sich in erster Linie mit der Frage befasst, inwiefern sowas die Persönlichkeitsrechte der in dem Fall Kinder betrifft. Aber wo wir jetzt gerade schon beim Thema sind, die Organisation Terre des Hommes hat letzte Woche einen Bericht rausgebracht, wo sie gerade dieses Vorgehen, wenn Kinder in die Kameras gehalten werden und möglicherweise dann auch noch ganz konkret Werbung für Produkte machen, das sei Kinderarbeit. Wie sehen Sie das?
Ich habe bereits vor 2 Jahren eine Petition ins Leben gerufen, dass digitale Kinderarbeit reguliert werden muss. Letzten Endes ist es genau das. Es ist digitale Kinderarbeit. Hier wird einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgegangen. Das Kind hilft dabei, einen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Also ist es Arbeit. Und nur weil das Kind nicht vielleicht direkt bezahlt wird, sondern die Mutter, ändert es nichts an der Tatsache, dass das Kind in diese wirtschaftliche Tätigkeit involviert wird. Und deswegen ist es Arbeit.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass manchmal aber gar nicht so ganz klar ist, wo Werbung beginnt und wo die Dokumentation des eigenen normalen Lebens aufhört. In den letzten Wochen ist dieses Abracadabra-Video, wo alle Rhabarber tanzen, der Rhabarber Barbara Barbara Tanz in. Und da sind auch sehr oft Kinder dabei, die tanzen dann zum Beispiel mit ihren Eltern. Wäre das jetzt auch schon quasi subtile Kinderarbeit, weil ja letztendlich auch Werbung für den Kanal gemacht wird?
Das ist eine Grauzone und genau das ist das Problem, dass das besprochen und behandelt werden muss. Und Deutschland ist einfach, was die digitale Welt, das Internet angeht, komplett Jahrzehnte hinterher, was andere Länder betrifft. Für mich ist das Internet ein Ort von Erwachsenen geschaffen für Erwachsene. Ah. Deswegen für mich Kinder dort nichts zu suchen haben. Also zumindest so lange nicht, bis es klare Gesetze gibt oder gute Mechanismen gibt seitens der Plattform auch, um diese Kinder zu schützen. Die Kinder sind nicht geschützt auf diesen Plattformen.
Und damit sind wir bei Ihrer Initiative, die heißt unter dem Hashtag Dein Kind auch nicht. Da geht es dann eher um die Persönlichkeitsrechte von Kindern, die, und das kritisieren Sie, in irgendeiner Form in die Kamera gehalten werden und zwar häufig in unwürdigen Situationen, wenn sie sich zum Beispiel gerade mit Brei vollgekleckert haben.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen besser geworden, dass zumindest diese super übergriffigen Situationen, wie eben weinend oder krank, ein bisschen zurückgegangen sind in den sozialen Medien. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch der Meinung, dass viele Eltern vergessen, dass Kinder auch Menschen sind anscheinend und keine Gegenstände und das Recht haben, dass diese Privatsphäre auch geschützt wird. Und das müssen die Eltern tun. Und indem die Eltern die Kinder aber ins Internet laden, ist die Privatsphäre verpufft. Und da frage ich mich, wieso es da keine klaren Regeln gibt.
Das ist die eine Frage. Ich habe mich aber auch bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch gefragt, wieso das so ist. Wieso setzen Eltern ihre Kinder so eine Öffentlichkeit aus, in oft unwürdiger Form oder in würdeloser Form, obwohl sie wissen, dass sie selber sich nicht so ablichten würden? Fehlt es da an einer Form von, ich sag mal, empathischer Medienkompetenz?
Das sowieso. Es mangelt in Deutschland an allen Ecken an Medienkompetenz. Es müsste eigentlich ab der ersten Klasse bestenfalls als Schulfach angemeldet werden. Denn unsere Generation, also ich rede jetzt mal von meinem Jahrgang, da ist schon zu spät, habe ich das Gefühl. Das müssen jetzt die Jüngeren eingeimpft bekommen, wie man sich eigentlich im digitalen Raum aufhält und was man da nicht hochlädt und schon vor allem, was man über andere Leute dort hochlädt. Ich glaube, dass viele Eltern nicht aus bösem Willen ihre Kinder hochladen, sondern einfach aus einem Wunsch, Anerkennung zu erhalten, in Form von digitalen Likes, von Herzchen, von Kommentaren, durch Kommentare von Fremden. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Diese Menschen erhoffen sich Anerkennung von Fremden durch das Posten ihrer Kinder. Und alleine diesen Fakt kann ich absolut nicht nachvollziehen und finde es fahrlässig.
Kinder sind keine Gegenstände. Da braucht es wohl mehr Schulung in Sachen Medienkompetenz zum Beispiel. Mit der Influencerin Toya Diebel habe ich über das Thema gesprochen. Sie hat die Initiative Dein Kind auch nicht gegründet. Medias Res ist hier, Deutschlandfunk. Es gibt eine Parallelwelt in Ihrem Fernseher oder in Ihrem Fernsehprogramm, auf die Sie entweder versehentlich stoßen, wenn Sie Untertitel anschalten wollen zum Beispiel und dann auf den entsprechenden Knopf kommen, oder wenn Sie diese Funktion gezielt einschalten, weil Sie zum Beispiel sehbehindert sind. Die Audiodeskription, mit der ein Film zum Hörfilm wird. Ein Hörfilm beinhaltet eine akustische Bildbeschreibung, um Sehbehinderten ein größeres Vorstellungsvermögen davon zu geben, was das Bild zeigt. Sensorisch ein gänzlich anderes, ein ganz einzigartiges Erfahrnis. Kino im Kopf eben. Wie so ein Hörfilm entsteht und welche technischen Entwicklungen es in dieser Branche gibt, dazu hat Kevin Barth recherchiert.
Wie haben wir dieses Sommermärchen hinbekommen? Und was hat es bewegt in unserem Land?
Jetzt ist die Titeleinblendung zu sehen, unser Sommermärchen, die WM 2006, ein Film von Frank Diederichs.
Das Haus der Geschichte.
Das würde auch genauso reinpassen, entsprechend würde ich das jetzt mal so schreiben.
Anja Funk sitzt am Computer und schaut konzentriert auf einen Monitor. Sie ist Redakteurin bei der WDR Media Group und erstellt ein Manuskript, aus dem später ein Hörfilm entsteht. Dazu schaut sie sich die Originalversion des Films genau an und notiert, was sie sieht. Nur wenn die Protagonisten im Film nicht sprechen, ist Platz für die Bildbeschreibung. Das macht es an einigen Stellen recht schwierig.
Hier stellt sich Angela Merkel mit der Mannschaft vor Fotografen auf. Das wäre schon zu viel Text. Sie begrüßt die Fußballspieler erst per Handschlag und stellt sich dann mit denen hin. Da würde ich jetzt sagen, ist das Fotoergebnis wahrscheinlich das Wichtigere.
Angela Merkel besucht das Team im Mannschaftshotel.
Angela Merkel stellt sich mit der Mannschaft vor Fotografen.
Es gibt ein Bild, das steht vor ihr.
Ja, also das sollte reinpassen.
Manchmal wären noch ein paar Sekunden frei, in denen Funk mehr beschreiben könnte. Aber nicht immer möchte sie diesen Platz dann auch komplett ausnutzen.
Ich glaube, dass es auch sehr anstrengend ist, wenn man 45 Minuten am Stück zugetextet wird, dass wir einfach die Atmosphäre stehen lassen, damit man das so ein bisschen nachklingen lassen kann auch und damit es nicht ein anstrengendes Hörerlebnis ist, sondern eben ein angenehmes hoffentlich.
Ein Skript für Dokumentationen wie diese ist in der Regel in 1 bis 2 Tagen fertig. Als nächstes schaut eine weitere Redakteurin über den Text und zum Schluss der Auftraggeber. Danach vertont eine Sprecherin oder ein Sprecher das Skript und es entsteht der eigentliche Hörfilm. Bei einem Spielfilm, wie zum Beispiel dem Tatort, kann alleine das Skripten bis zu 5 Tage dauern. Zu tun haben Anja Funk und ihre Kolleginnen genug. In den letzten Jahren steigt das Angebot an Hörfilmen für öffentlich-rechtliche und private Auftraggeber stetig.
Es waren früher halt nur die klassischen Naturdokumentationen im WDR und die Tatorte. Es kommen immer mehr Spielfilme, immer mehr Dokumentationen, auch spätabends dazu. Wir haben jetzt auch manche Sachen schon mit Audiodeskriptionen versehen, die nur in der Mediathek ausgestrahlt werden. Das finde ich auch ganz schön, weil ich glaube, dass auch dem Nutzerverhalten von jungen Menschen eher entgegenkommt als das klassische Fernsehen.
Mehr auf Hörfilme eingehen soll auch das Filmfördergesetz, das spätestens bis zum Jahresende verabschiedet werden muss. Den Regierungsentwurf findet Christiane Möller schon einmal positiv. Sie ist Rechtsreferentin beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband.
Bislang wurde vor allen Dingen abgestellt auf den Kinostart, dass dann eine marktgerechte und kinogeeignete Form der Audiodeskription zur Verfügung stehen musste. Und jetzt gilt es eben für alle Verwertungsstufen, dass die Audiodeskription zur Verfügung stehen muss. Das heißt, auch für Streaming, auch für TV.
Das würde dann für alle Filme gelten, die ab 2025 eine Förderung bekommen. Im Kino konnten Betroffene bislang nur bei weniger als der Hälfte aller geförderten Filme eine Audiodeskription über eine eigene App abrufen. Diese App soll zukünftig immer mehr zum Standard werden. Auch bei privaten Fernsehsendern, die bislang kaum Hörfilme zeigen, sollte es bald Auswirkungen geben, erklärt Christiane Möller.
Weil es weitere gesetzliche Vorgaben gibt, die auch die Privaten verpflichten, ihr Angebot an barrierefreien Sendungen zu erweitern. Das geht zurück auf eine andere europäische Richtlinie. Da muss man auch die Maßnahmen veröffentlichen, wie man mehr barrierefreie Angebote schafft. Und wir erhoffen uns eben, dass das Filmfördergesetz dort Synergien auch erzeugt.
Auch Anja Funk von der WDR Media Group begrüßt, dass hier der Gesetzgeber nachbessern will. Ein Kernproblem, mit dem sie tagtäglich zu kämpfen hat, löst das aber aus ihrer Sicht nicht.
Das Problem an der Geschichte sind oftmals die Produktionszeiten. Ein Film soll dann fertig werden bis zum Tag X, aber die Barrierefreiheit wird dann nicht berücksichtigt und dann wird es für uns eng. Ich glaube, das wäre noch so ein Wunsch, dass alle Filmschaffenden von vornherein das mit bedenken, dass man so einen Spielfilm nicht in 2 Tagen schreiben kann und produzieren kann. Und wenn da alle ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen würden, dann könnte das auch umfänglicher funktionieren, glaube ich.
Das mediale Konzept der Audiodeskription soll erweitert werden. Das ist der Plan zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen. Kevin Barth berichtete. Journalismus bedeutet, etwas zu veröffentlichen, von dem andere wollen, dass es nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist nämlich PR. Auch wenn jetzt 10 Cent fürs Phrasenschwein fällig sind, er passt einfach sehr gut, dieser Satz. Um das zu beschreiben, was die Uridee dessen ist, was Investigativjournalistinnen und Journalisten machen mit ihren Recherchen. Gerade in Social-Media-Zeiten, in denen jeder und jede zum Sender wird, bekommen investigative Formate eine neue Bedeutung. Das Unternehmen Korrektiv zum Beispiel und deren Recherchen zum geheimen AfD-Treffen. Im Ausland sind solche Plattformen schon länger Standard und hier kann sich die deutsche Medienlandschaft durchaus noch was abschauen. Michael Mayer hat recherchiert.
Kolumbien gilt als äußerst schwieriges Land, wenn es um das Thema Pressefreiheit und kritischen Journalismus geht. Journalisten werden bedroht, die noch immer in manchen Gegenden agierenden Drogenbanden erschweren das Recherchieren. Und eine hohe Konzentration im Medienbereich tut ihr Übriges, verhindert manchmal das Publizieren von heiklen Geschichten, weil Medienoligarchen sie unterbinden. Dennoch gibt es auch einige Fortschritte in dem Land. Vor 6 Jahren gründeten die Journalistinnen Claudia Baez und Dana Salina sowie der Journalist David Tarazona die Website Zeit Question Publica, zu Deutsch etwa die öffentliche Frage. Der Titel deutet schon darauf hin, worum es dem Team geht, erzählt Claudia Baez, nämlich eine journalistische Lücke zu füllen, die sie im kolumbianischen Mediensystem ausgemacht haben.
No había un solo medio digital dedicado exclusivamente al periodismo de investigación.
Es gab vorher kein einziges digitales Medium, das sich ausschließlich der Investigativrecherche verschrieben hat. In Kolumbien wird durchaus über Machtmissbrauch oder den Verbindungen der Politik mit dem organisierten Verbrechen geschrieben. Aber die Teams, die solche Recherchen machen, sind in den letzten Jahren immer weniger geworden. Dass über solche Themen immer weniger geschrieben wird, geht dann auch auf Kosten der Glaubwürdigkeit der traditionellen Medien. Es gibt Umfragen, in denen bis zu 86% der Befragten sagen, sie glauben den Medien nicht mehr. Wir sahen das als Chance, mit unseren Themen genau in diese Lücke vorzudringen. Aber nicht auf die traditionelle Weise, sondern diese Nische als Digitalmedium zu füllen.
Claudia Baez erzählt, dass der Redaktion der Kontakt zu den Lesern und Leserinnen ganz wichtig ist. Auch zu den jungen Lesern unter 25, die in der Vergangenheit sich kaum für aktuelle Themen in Kolumbien interessierten. Eine schwierige Frage ist die Finanzierung, denn in einem relativ armen Land mit Monatsgehältern von im Schnitt 500 bis 600 Euro sind Abogebühren noch schwerer zu erheben als in Europa. Und dennoch hat das Magazin eine treue Fangemeinde.
Wir haben zwei Crowdfunding-Kampagnen gemacht. Die zweite lief sogar besser als die erste. Unsere Haupteinkommensquelle sind aber Finanzierungen durch große zivilgesellschaftliche Organisationen im Ausland, wie etwa die Open Society Foundation von George Soros. Da ging es erstmal darum, das Unternehmen zum Laufen zu bringen. Nicht nur die Recherchen zu finanzieren, sondern ein langfristiges Gerüst aufzubauen, wenn es um Administration, Organisation und so weiter geht. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen heute nach 6 Jahren, dass sie für eine Plattform arbeiten, die stabil ist.
Die Frage des Geldes, wie man langfristig investigativen Journalismus finanzieren und ausbauen kann, stellt sich weltweit. So auch in der Schweiz, wo das Team des Magazins Republik seit 2017 ein Online-Magazin produziert, das explizit ohne Werbung auskommt und sich gezielt gegen das Zeitungsimperium des politischen Rechtspopulisten und Milliardärs Christopher Blocher positioniert. Geschäftsführerin Katharina Hemmer erzählt, dass die Lücke, die die Republik versucht zu schließen, nur durch eine gewisse Reduktion zu schaffen ist.
Wir publizieren am Tag 1 bis 3 Artikel. Das heißt, wir haben Zeit, um diese Artikel sorgfältig, sauber zu recherchieren. Wenn möglich, sind wir lieber die Besten als die Ersten. Und das heißt eben sehr oft auch, einmal kurz abzuwarten und zu gucken, wie entwickeln sich denn die Dinge? Wo ist der Punkt, der wirklich wichtig ist?
Die Finanzierung des Online-Magazins war immer mal wieder auf eine Probe gestellt. Mehrere Crowdfunding-Runden retteten bislang die Republik, die aber bislang auf Großspenden von Stiftungen verzichtet, ganz bewusst. Doch wie kann man den neuen Projekten langfristig ein Überleben sichern? Stefan Weichert, Medienwissenschaftler am Hamburger Volcker-Institut für digitale Resilienz, meint, es wird wohl verschiedener Finanzierungsquellen bedürfen. Auch staatliche Förderprogramme müsste man zumindest diskutieren, angesichts größer werdender publizistischer Lücken.
Das sind viele interessante neue Projekte, die wirtschaftlich anders funktionieren, weil sie eben gemeinnützig sind oder mindestens gemeinwohlorientiert. Und da müssen wir jetzt schauen, können die dieses Defizit und diese Lücke irgendwie schließen? Und ist das eine Möglichkeit, über Spenden zum Beispiel, über Stiftungsmodelle neuen Journalismus zu fördern, der auch noch innovativ ist? Das wäre eine Möglichkeit und eine Lösung.
Mehr Raum für alternative Recherchemodelle. Michael Mayer war das für Medias Res. Lassen Sie mich die Evolution der Wissensweitergabe anhand von 3 Begriffen darlegen. Brockhaus, Wikipedia, ChatGPT. Was das Lexikon per Nachschlagfunktion bis in die 2000er war, hat im Netzzeitalter Wikipedia übernommen. Und nun kommt ChatGPT und fummelt, ich glaube, man kann das laienhaft so beschreiben, fummelt sich die Ergebnisse aus dem Netz durch verfügbare Datensätze so zusammen. Und diese Datensätze greifen dann wiederum auf die vom Menschen gemachten Wikipedia-Einträge zurück, die ohne Brockhaus nicht zustande gekommen wären. So, der Verein, der hinter dieser Wissensdatenbank Wikipedia steckt, das ist in Deutschland die Organisation Wikimedia, die in diesen Tagen 20-jähriges Bestehen feiert. Die Frage ist aber, brauchen wir in KI-Zeiten eigentlich solche menschengepflegten Datenbanken wie Wikipedia eigentlich noch? Alexander Budde hat mit den Machern gesprochen.
Montagstreff im Regionalbüro Hannover. Bernd Schwabe führt zwei Frauen herum, die bei der lokalen Wikipedia-Community mitarbeiten wollen. Ein kleiner Raum nebenan birgt die Bibliothek. Momentan stapeln sich dort 5000 Bücher.
Und dann habe ich gefunden, dass es eine Leichenpredigt gibt, wo die ganze Familie da war, mit Kupferstichen und so weiter. Und die Quellen sagen ganz was anderes als das, was in Wikipedia vorher stand, ohne Quellen.
Mit genau 1000 eingepflegten Artikeln zählt Bernd Schwabe zu den hochproduktiven Vielschreibern der freien Online-Enzyklopädie. Gerade hat er sich einen älteren Eintrag über Clara Elisabeth Gräfin von Platen vorgenommen und ein fehlerhaftes Geburtsdatum dieser einflussreichen Mätresse aus dem 17. Jahrhundert korrigiert.
Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt bei ChatGPT, ob der Datensatz, den die über die Clara haben, aktuell ist. Ja. Und wenn du hier nachschaust und sie fragst, wann ist Clara Elisabeth Gräfin von Platen geboren, steht hier noch der 14. Januar. Weil der Datensatz der alte ist. Ja. Das heißt, sie greifen nicht auf den aktuellen Satz der Wikipedia zu.
Nee, natürlich nicht.
Viele KI-Modelle werden mit freiem Wissen aus Wikipedia trainiert. Darüber diskutiert Schwabe mit seinen Mitstreitern an diesem Abend noch länger.
Dieses Programm ist nur so schlau wie die Informationen, die wir reingeschrieben haben. Und das zeigt, dass das Ding absolut nicht vertrauenswürdig sein kann.
Umso wichtiger ist, dass wir sorgfältig arbeiten.
Ja. Wikimedia Deutschland ist der gemeinnützige Verein, der die Ehrenamtlichen, die die Inhalte schreiben, beratend und finanziell unterstützt. Was mit einer kleinen Gruppe von Aktiven der deutschen Wikipedia-Community vor 20 Jahren begann, ist heute die größte zivilgesellschaftliche Organisation zur Förderung freien Wissens in Deutschland, sagt Wikimedia-Geschäftsführerin Franziska Heine.
Also auch diese Fragen von Governance, also wie treffen wir Entscheidungen, wie kommen wir zusammen, was für Spezialfunktionen gibt es, das liegt in der Hand der Freiwilligen. Und das war der Startpunkt und seitdem, ja, sind ganz viele andere und neue Projekte entstanden. Wir haben Wikimedia Commons, unsere Mediendatenbank, wo lauter Bilder und Videos und Audiodateien sind. Es ist wirklich ein sehr großes Universum inzwischen.
Neben der politischen Arbeit ist die technische Weiterentwicklung der offenen Wissensdatenbank Wikidata ein Schwerpunkt. Sie enthält mittlerweile rund 110 Millionen Datensätze und steht wie auch ihre zugrunde liegende Software Wikibase unter einer freien Lizenz.
Wir haben sehr viele Softwareentwicklungsteams, die daran arbeiten, die Wikidata, die Technologie dahinter, Wikibase bauen.
Über 350.000 Menschen haben im vergangenen Jahr für die Organisation gespendet. Insgesamt kamen fast 10 Millionen Euro zusammen. Damit werden die Berliner Zentrale und mittlerweile 6 Regionalbüros in verschiedenen Städten finanziert.
Ein Mädchen voller Träume, die niemand sah.
In Hannover staunt die Gruppe, dass ChatGPT in Sekundenschnelle einen Popsong über eine Gräfin erdichten kann. Ebenso kreativ ist das Sprachmodell beim Erfinden von Quellen, wenn es wieder mal unzuverlässige Informationen ausgibt.
Schau mal, wie ChatGPT lügt. Die Information als Geburtsdatum von Clara Elisabeth Gräfin habe ich aus historischen Aufzeichnungen und biografischen Datenbanken. Er baut sich künstlich Ideen zusammen, was die Quelle sein könnte.
ChatGPT dürfe niemals eine Quelle für sie sein, sagt Doris Schrader von Wikipedia Hannover. Aber
ist das für junge Leute eigentlich noch eine Art Wissen zu konsumieren? Da wird man halt drüber nachdenken müssen, ob man nicht vielleicht auch mit Hilfe von KI vereinfachte Ansichten schafft. Also viele Artikel sind ja reine Bleiwüsten. Das mag nicht jeder lesen, also das ist etwas, was die Community in den nächsten Jahren auch diskutieren muss, um eben auch für junge Leute weiterhin als Wissensbasis angenommen zu werden.
20 Jahre Wikimedia, Alexander Budde berichtete. Es gibt Neues von der französischen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux, neu auf Deutsch übersetzt ist zumindest, gleich bei den Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt. Medias Res wie immer abrufbar in ihrer Deutschlandfunk-App. Da auch unser Podcast nach Redaktionsschluss. Den können Sie morgen auch hier im Radio hören. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.